Der Zeit heute. Wie viele Leute leben ihr ganzes Leben lang in diesem Vorzimmer und haben keine Ahnung, dass da hinter dem Zimmer noch eine Tür ist, wo es richtig, richtig gut ist? Wie viele Leute haben ein ganz schräges Bild von Gott? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute leben und die kommen in dieses Zimmer rein und die schauen sich das an und denken, genau so habe ich mir Gott vorgestellt. Altes, schäbiges Sofa zum Ausklappen und nichts zu essen und ja, ja, genau. So ist Gott. Und dabei gehe ich davon aus, dass die Mehrzahl der Leute, die hier in diesem Raum sitzt, eine ganz andere Erfahrung gemacht hat mit Gott und ihn ganz anders kennengelernt hat. Unser früherer Hauptpastor in Ulm, Pastor Schneider, ich denke, die meisten kennen ihn hier auch, der war ja lange Zeit in Afrika und der hat immer wieder eine Geschichte erzählt von Leuten, die, von Blinden, die einen Elefanten getroffen haben. Und dann hat er einige gesagt, ja, genau, der Elefant, der war wie so ein Baum war der. Und dann sagt der andere, nee, der war nicht wie ein Baum, der war wie so ein Blatt. Sagt der dritte, Quatsch, ein Blatt, das war wie so ein Pinsel war das. Und ich denke, wir verstehen jetzt schon so langsam, dass das immer auch damit zu tun hat, ob wir jetzt gerade über die Füße oder über die Ohren oder über den Schwanz reden. Und so gibt es durchaus Leute, die vielleicht ganz, ganz seltsame Erfahrungen gemacht haben mit Menschen, die gesagt haben, dass sie zu Gott gehören. Und wir machen diese Brunch-Gottesdienste unter anderem auch deswegen, um Leuten, die ja entweder noch gar nichts von Gott wissen oder die vielleicht auch ein bisschen ein seltsames Bild von Gott bekommen haben durch, keine Ahnung, ihre Lebensumstände oder Menschen, die ihnen begegnet sind, um denen einfach so eine andere Facette von Gott zu zeigen. Und so das Motto, was über unseren Brunch-Gottesdiensten steht, ist schmeck it und say it, wie freundlich der Herr ist. Und deswegen machen wir das mit dem Essen. Und ich muss mich heute einfach nochmal bedanken bei euch allen, die ihr was mitgebracht habt. Ihr wart echt spitze. Und ich denke, viele von uns haben sich darüber gefreut, dass man mal um 11 Uhr zum Gottesdienst kommen kann, so richtig schön ausschlafen und so. Aber als wir hier ankamen um, ich weiß nicht genau, wann das war, vor 10, wenn es draußen nicht so laut ist, also ich kann nicht sehen, wie ihr euch in der Küche abrackert, macht ihr die Tür zu. Nee. Ja, und als wir kamen, da war hier schon alles gedeckt und schön hergerichtet und so. Und ich möchte mich jetzt auch mal bei denen bedanken, die heute Morgen sicher sehr viel früher aufgestanden sind als der Großteil von uns. Die jetzt nicht klatschen, das sind dann die, die es gemacht haben vielleicht. Schön. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich heute Morgen sagen soll. Und letztendlich bin ich an einer Sache hängen geblieben. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass ich da richtig gehört habe, weil es ist was für mich was sehr Persönliches ist, weil es so der Zugang ist, zu dem ich persönlich zum Glauben gefunden habe. Also nicht genau das, aber so diese Argumentation, die ich heute versuche, uns zu zeigen. Und es geht einfach darum, ob man der Bibel glauben kann. Ich bin eigentlich fromm aufgewachsen, muss ich sagen. Ich war immer irgendwie fromm. Aber ich habe eigentlich nicht wirklich was verstanden vom Glauben. Und habe mein Bruder mich irgendwann mal gefragt, ob ich Bibel lesen will. Und dann habe ich gedacht, oh ja, das ist auch fromm, das mache ich auch. Und das war so langweilig. Und ich habe nichts verstanden. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, doch, da ist was. Und dann habe ich mich gefragt, kann ich das eigentlich glauben, was da drin steht? Und dann habe ich das verglichen. Und die meisten wissen das ja, dass ich, bevor ich Pastor geworden bin, Wissenschaftler war. Und das steckt so ein bisschen in mir drin, einfach zu gucken, ist das wirklich wahr? Nicht alles einfach so zu glauben, sondern nachzuprüfen. Und das, was ich heute Morgen mit euch teilen möchte, ist so ein bisschen was. Aber bevor ich dazu was sage, gucken wir uns ein nettes Video an. Ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen ein provozierendes Video. Und ob das nun wissenschaftliche Betrachtung genau standhält, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles und ein nachdenkenswertes Video.
Guten Tag. Wir wollen heute die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir tun dies anhand von biblischen Prophetien. Prophetien sind Vorhersagen der Heiligen Schrift. Wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen, kann man daraus Rückschlüsse auf die göttliche Herkunft der Bibel ziehen. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Vorhersage. Durch den Propheten Hesekiel kündigt die Bibel die Zerstörung der Metropole Tyros an. Weiter sagt die Bibel voraus, dass alle Trümmer der Stadt ins Wasser geschmissen werden. Das sagt die Bibel. Schauen wir in die Geschichte. Tyros wird tatsächlich zerstört, aber die Trümmer der Stadt bleiben liegen. Doch 2,5 Jahrhunderte später beginnt Alexander der Große seine Feldzüge. Er stößt auf eine Inselstadt nahe des zerstörten Tyros. Doch Alexanders Schiffsflotte reicht nicht aus, um sie einzunehmen. Und so entschließt er sich zu einem tollkühnen Plan. Er lässt alle Ruinen des alten Tyros mühsam ins Wasser schmeißen, um mit dem Schutt eine Verbindung zwischen Festland und Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben. Aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50%, dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5 und das 3268 Mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen. Wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen. Eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten. Darunter befindet sich wieder eine rote. Die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Wow. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als 2, auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal Non-Milliarden Ameisen zufällig die einzige rote herauszieht. Wenn Sie dennoch glauben wollen, dass alles nur Zufall ist, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao.
Tja, YouTube macht's möglich. Ja. Zu Tyrus muss ich kurz was sagen. Der Prophet Hesekiel, der die Zerstörung von Tyrus vorhergesagt hat, der hat 600 vor Christus gelebt und der hat, also ich lese es einfach mal kurz vor, weil das hier gefehlt hat in dem Video, der hat gesagt über diese Stadt Tyrus: Sie plündern deinen Besitz, sie rauben deine Waren, sie schleifen deine Mauern und zerstören deine Paläste und deine Steine, dein Holz und deinen Schutt schütten sie ins Meer. Ich lasse den Klang deiner Lieder verstummen und die Musik deiner Harfen wird nicht mehr gehört. Ich mache dich zu einem kahlen Felsen, zu einem Trockenplatz für Fischernetze. Du wirst nicht wieder aufgebaut werden, denn ich, Jahwe, habe das gesagt, spricht Jahwe, der Herr. Das hat sich dann zum ersten Mal erfüllt, als Nebukadnezar 568 die Stadt eingenommen hat. Dabei ist sie allerdings nicht ganz zerstört worden. Und dann kam später Alexander der Große, wie in dem Video gezeigt, 332, und hat Alt-Tyrus, was auf dem Festland lag, vollends kaputt gemacht und hat die Trümmer dann tatsächlich benutzt, um diesen Damm zu bauen. Den hat übrigens Nebukadnezar schon mal angefangen, um auf diese Insel zu kommen. Und letztendlich hat er es über den Damm aber nicht geschafft, sondern er hat es nachher doch über einen Angriff mit Schiffen geschafft, weil der Damm einfach zu klein war, um da einen richtigen Angriff machen zu können. Eine ähnliche Vorhersage finden wir übrigens auch über die Stadt Ninive. Ninive, ich habe vorher am Tisch schon mal ganz kurz die Geschichte von Jona erwähnt. Jona, der über Ninive ja gesagt hat, dass sie zerstört werden sollte. Und dann hat Ninive eine Umkehr vollzogen und das Gericht Gottes ist noch aufgeschoben worden. Aber der Prophet Nahum hat 650 vor Christus auch Ninive angedroht, dass sie von Gott gerichtet werden. Allerdings wurde hier noch ein Detail genannt, nämlich dass in der Eroberung dieser Stadt eine Flut eine Rolle spielen würde. Und ich habe gestern nochmal extra nachgeguckt in einer großen Online-Enzyklopädie. Und da habe ich das dann auch gefunden, dass in der Tat der Fluss, der durch Ninive fließt, weiß jetzt aber nicht mehr, welcher das war, dass der jedenfalls Hochwasser hatte und dass dadurch die Eroberung der Stadt irgendwie möglich geworden ist. Und es war im Jahr, also zwischen den Jahren 613 und 605 vor Christus. Eine letzte Stadt, die ich noch ansprechen möchte, ist Babylon. Auch Babylon wurde von Gott durch den Propheten Jesaja die Vernichtung angedroht, 700 vor Christus. Und der hat Folgendes geschrieben: Babylon, das Juwel der Königreiche, das Schmuckstück der stolzen Chaldäer, wird dasselbe Schicksal erleiden wie die Städte Sodom und Gomorra, die Gott vernichtet hat. Nie wird sich dort jemand ansiedeln, es bleibt unbewohnt für alle Zeiten, kein Nomade schlägt dort seine Zelte auf, kein Hirt lässt seine Herde rasten. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, während der Zeit, als die Amerikaner dann einmarschiert sind im Irak, wurde ja manchmal ein bisschen berichtet, auch über Babylon. Und das ist heute eine archäologische Ausgrabungsstätte, liegt mitten in der Wüste, vollkommenes Ödland. 1983 hat Saddam Hussein versucht, diese Stadt wieder aufzubauen, aber die ist bis heute nicht bewohnt. Also genauso, wie Gott es gesagt hat. Eine letzte Stadt ist Jerusalem. Auch über Jerusalem hat Gott was gesagt, nämlich durch Jesus selbst. Er hat in Matthäus 24 gesagt: Als Jesus den Tempel verlassen hatte, wandten sich seine Jünger an ihn und wiesen ihn auf die gewaltigen Bauten des Tempels hin. Er sagte zu ihnen: Seht ihr das alles? Amen, ich sage euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, alles wird niedergerissen werden. Und das hat sich 70 nach Christus erfüllt. Indem dieser Tempel wirklich von den Römern dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und Jesus hat ausdrücklich noch gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Auch das hat sich erfüllt. Wer heute nach Jerusalem kommt, der kann sich das angucken auf dem Tempel. Also das, was man heute sieht, diese große Mauer, manche denken, das sei der Tempel. Das ist nur die Fundamentmauer sozusagen. Der Tempel stand oben auf diesem Sockel, da wo heute der Felsendom draufsteht. Und da ist in der Tat kein Stein mehr übrig. Und das kam daher, weil die Römer Jerusalem angezündet haben. Und dieses Feuer war offensichtlich so heiß, dass das Gold, was oben an der Zinne des Tempels war, geschmolzen ist und zwischen die Steine reingelaufen ist. Also die haben ja früher ihre ihre großen Mauern nicht mit Mörtel verfugt, sondern sind die Steine einfach aufeinander gelegt worden. Und in diese Fugen lief dann offensichtlich das Gold rein. Und die Soldaten, die dann am Plündern waren, hatten Interesse an dem Gold und haben dann angefangen, die Steine auseinanderzubrechen, um an das Gold ranzukommen. Und so hat sich das auch so erfüllt, wie Jesus es gesagt hat. Ich könnte jetzt alle 3268, nee, wie viel waren es, also egal, diese ganze Prophetien mit uns durchgehen, die sind, manche sind beeindruckender, manche sind relativ, ja, unspektakulär. Eins, was mich immer noch fasziniert, ist, was Gott über Israel gesagt hat. Gott hat bereits 1400 vor Christus, als Israel noch in Ägypten war, beziehungsweise auf dem Weg ins gelobte Land, da hat Gott zu seinem Volk gesagt, also ihr könnt euch das raussuchen. Ihr könnt euch raussuchen, ob ihr meinen Segen haben wollt, und dann gebe ich euch dieses Land und ihr dürft da drin wohnen, und es ist ein gutes Land, ein reiches Land, bildlich gesprochen, wo Milch und Honig fließt, also wo einfach die Landwirtschaft und die Viehzucht und alles einfach gut funktioniert. Oder ihr könnt euch anderen Göttern zuwenden, ihr könnt mich links liegen lassen, könnt meine Gebote links liegen lassen und euch so verhalten, wie ihr das wollt. Dann werdet ihr die Konsequenzen haben, und dann heißt es hier in 5. Mose Kapitel 28, statt dass ihr so zahlreich werdet wie die Sterne am Himmel, wird von euch nur noch ein winziges Häuflein übrig bleiben, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht gehorcht. Er wird euch aus dem Land, das ihr jetzt den Besitz nehmt, ausreißen und euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Dort werdet ihr Götter verehren müssen, die euch und euren Vorfahren bis dahin fremd waren, Bilder aus Stein und Holz, aber selbst dort werdet ihr keine Bleibe finden, sondern ruhelos umherirren, denn der Herr wird euch in Angst und Finsternis und Verzweiflung hineintreiben. Ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen, weder bei Tag noch bei Nacht. Und wenn man sich die Geschichte von Israel, von den Juden anschaut, dann stellt man fest, dass es genau das ist, was passiert ist. Und hier, spätestens bei dieser Prophetie, müssen wir auch feststellen, da helfen alle Versuche nichts mehr, die Dinge anders zu datieren. Also man hat immer gesagt, ah, die Propheten haben das halt später geschrieben, und dann hat man so getan, als ob es eine Vorhersage war, aber in Wirklichkeit hat man quasi bloß hinterher das irgendwie so diesen Propheten untergeschoben. Also diese Stelle, die stand lange bevor Jesus gelebt hat, schon schriftlich fest. Und da war nichts mehr zu ändern, und das war auch bekannt. Ist im Übrigen auch mit den anderen Stellen so. Und da sagt Gott zu seinem Volk, wenn ihr euch nicht an meine Gebote haltet, dann werde ich euch aus eurem Land vertreiben. Es wird nur ein winziger Rest übrig bleiben, und den Rest, den werde ich auf die ganze Welt verteilen. Unter alle Völker werde ich euch zerstreuen. Und dort werdet ihr keine Ruhe finden. Ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet immer Angst haben. Und wer sich ein bisschen in der Geschichte der Juden auskennt, der weiß, dass es genau das ist, was passiert ist. Es hat angefangen 70 nach Christus mit der Zerstörung des Tempels und 132 nach dem Bar Kochba-Aufstand. Da haben die Römer endgültig genug gehabt und haben die Juden deportiert. Und es ist natürlich schwierig herauszufinden, in welche Länder die Juden alle verteilt wurden. Am einfachsten kommt man da dran, indem man guckt, aus wie vielen Ländern Juden heute wieder in Israel wohnen, weil die sind jetzt alle wieder zurückgekommen. Auch das im Übrigen eine Prophetie, die Gott gegeben hat. Also sie sind nicht alle zurückgekommen, aber aus allen Ländern oder fast allen Ländern. Und ich habe noch versucht, diese Zahl irgendwo zu finden, habe es aber bisher nicht geschafft, aber ich verspreche, dass ich da dranbleibe und das nochmal nachgucke. Aber es sind 150, 180, irgendwie so in der Größenordnung, verschiedene Nationen, die heute in Israel leben. Und so sehen wir einfach, dass Gott nicht bloß irgendwas gesagt hat. Manche von uns, die Kinder haben, die wissen, dass man so gern mal was sagt. Wenn du nicht brav bist, dann mache ich das und das. Und wer in Kindererziehung ein bisschen was verstanden hat, der weiß, dass man keine leeren Drohungen aussprechen sollte. Ich weiß nicht, dass wir uns vor einiger Zeit mal mit der Luise unterhalten haben, die dann ihren Kindern angedroht hat, wenn ihr jetzt nicht brav seid, dann müsst ihr aussteigen. Georg, du kennst das wahrscheinlich. Und müsst heimlaufen. Ja, ja. Allerdings ist die Mama, wenn ich es richtig weiß, mit dem Auto nebenher gefahren. Aber, und genauso ist es mit Gott auch. Gott macht keine leeren Drohungen. Er hat nicht bloß gesagt, ja, ich zerstreue euch unter alle Völker. Na gut, jetzt hat die Drohung nicht funktioniert. Na ja, gut, also dann lassen wir mal fünf gerade sein. Sondern er hat es dann auch wirklich gemacht. Er hat sein geliebtes Volk unter all die Völker zerstreut. Und wir haben erst kürzlich das Passamahl in einem Hauskreis miteinander gefeiert. Und da gibt's während dieses Passamahls gibt's eine Stelle, wo man die Tür aufmacht und wo man draußen nachguckt, was über die Jahrhunderte einfach so gewachsen ist, weil die Juden immer wieder verfolgt waren und während sie ihr Passamahl gefeiert haben, zum Teil dann eben auch sich ein Mob vor der Tür versammelt hatte, um sie anzugreifen. Und deswegen hat man immer mal wieder nachgeguckt, ob draußen noch alles in Ordnung ist. Und so haben die Juden eigentlich immer in Angst und Schrecken gelebt. Und seit 1949 existiert dieser Staat wieder. Und das ist was von den beeindruckendsten, was ich so kenne aus der Geschichte, wo einfach jeder, der sich mit Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß, es gibt keinen anderen Fall, wo ein Volk 2000 Jahre in der Verbannung überlebt hat, die Kultur bewahrt hat. Ich habe erst kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, welche Sprache spricht man eigentlich in Israel? Dann sage ich Hebräisch. Ja, aber da war doch gar niemand mehr. Also die haben ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Lieder, ihre Schriften bewahrt, ihre Abstammungsreihen und ich weiß nicht was alles. Und heute lebt das Volk wieder dort, als ob nichts gewesen wäre. Naja gut, ist vielleicht nicht ganz richtig. Aber selbst heute haben sie keinen Frieden. Und selbst heute sind sie immer in der Gefahr, dass ein paar militante Palästinenser ihre Drohung wahrmachen und sie ins Meer treiben. Und so können wir im Prinzip durch die ganze Bibel durchgehen und immer wieder neue Sachen finden, die Gott vorhergesagt hat. Ich möchte bloß nur so ein paar kleine Details anhängen über das Leben Jesu, weil ich das einfach so begeisternd finde, weil auch da konnte man ja schlecht irgendwas türken, weil die Prophetien, die stehen im Alten Testament, die waren zur Zeit Jesu schon lange bekannt, die waren niedergeschrieben, die waren im Gottesdienst immer wieder vorgelesen worden. Also das war bekannt, da konnte man nichts mehr dran ändern. Und dann haben sich diese Dinge im Leben Jesu auf eine atemberaubende Art und Weise erfüllt. Das beginnt, ich beginne mal nicht ganz vorne, aber zum Beispiel in Jesaja 7, Vers 14, da wird vorhergesagt, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und ich denke, ich muss uns die neutestamentliche Stelle dazu nicht vorlesen. Es gibt natürlich einige Leute, die sagen, sowas gibt's nicht. Jungfrauen werden nicht schwanger. Das hätten manche natürlich schon gern, dass man das sagen kann, aber das stimmt in der Tat. Also im Normalfall gibt's sowas nicht, aber wir reden hier über Gott, oder? Also ich denke, wenn wir über Gott reden, dann dürfte doch die Schwangerschaft einer Jungfrau kein Problem sein. Der Geburtsort wurde vorhergesagt vom Propheten Micha, hunderte Jahre vorher. Micha 5, du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also wenn ich sowas lese, da könnte ich jetzt, ich versuche es kurz zu machen, aber da könnte man ganz, ganz viel dazu sagen. Der von Ewigkeit her ist, wenn man da das Johannesevangelium daneben legt, das ist schon sehr beeindruckend. Was Jesus dann tut, richtig beeindruckend wird es dann, wenn wir uns den Tod Jesu anschauen, wie aber auch wirklich die kleinsten Details von Gott vorhergesagt wurden, dass um sein Kleid gelost wurde, dass was Jesus am Kreuz gesagt hat und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die hier vorhergesagt wurden und die sich im Leben Jesu dann wirklich auch so erfüllt haben. Und ich habe mir gedacht, gut, vielleicht sind es auch nicht 3268 Prophetien, ich habe das nicht nachgezählt. Aber ich denke, wir haben gesehen, also 300 Prophetien würden eigentlich reichen, um die rote Ameise nicht zu finden. Von mir aus würden auch 50 reichen. Ach, Ameisen sind nett. Und von mir aus können wir die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Prophetien und was sie sich wie weit runtersetzen. Und ich denke, wir haben gemerkt, es ist im Prinzip vollkommen unerheblich, mit welchen Zahlen wir arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wahr ist, was die Bibel vorhergesagt hat, ist so verschwindend gering, dass wir uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass die Bibel doch nicht ganz Menschliches. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich versuche einfach die Dinge nachzuprüfen in der Bibel, die ich nachprüfen kann. Also zum Beispiel geschichtliche Fakten oder auch die Aussagen der Bibel über mich. Ich habe das immer wieder gesagt, die humanistische Weltanschauung, die heutzutage bei uns vorherrschend ist und die ich auch während meiner Schulzeit mitbekommen habe, die hieß immer, der Mensch ist gut. Oder wie hieß es, der Mensch ist edel, hilfreich und gut oder irgendwie so. Und dann kommt die böse Gesellschaft und macht den Menschen schlecht. Und ich weiß ja nicht, wie du dich so siehst. Aber ich habe mir gesagt, also das, was die Bibel über mich sagt, das scheint mir doch deutlich näher an der Wahrheit zu liegen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und wenn ich mich angeschaut habe, dann habe ich gesehen, also die Humanisten, die versuchen mir da zwar irgendwie einen Ausweg zu bereiten und zu sagen, dass ich doch nicht so schlecht bin. Aber das vernichtende Urteil der Bibel, fand ich, hat mich besser beschrieben. Und so sehen wir, dass wir in der Bibel, jedenfalls zu dem Schluss kam ich, immer wieder Aussagen hatten, die ich nachprüfen konnte und wo ich festgestellt habe, das, was ich nachprüfen kann in der Bibel, das trifft zu. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, wenn die Dinge, die ich nachprüfen kann, stimmen, dann lasse ich mir jetzt auch mal auf die Dinge ein, die ich nicht nachprüfen kann. Zum Beispiel, dass es Gott gibt. Zum Beispiel, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, der für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Zum Beispiel, dass Gott mich liebt. Ohne Vorbedingung. Dass es für Gottes Liebe nicht entscheidend ist, ob ich ein guter oder ein schlechter Mensch bin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lasse ich mich darauf ein. Das war vor 36 Jahren. Und ich habe meine Haltung noch nicht korrigieren müssen. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, diese historischen Fakten, sind die genug, um sich auf Gott einzulassen? Und ich habe für mich festgestellt, sie sind nicht genug. Diese ganzen historischen Fakten, die mögen jetzt für den einen vielleicht beeindruckend sein, für manchen vielleicht auch nicht, der sagt, ja, überzeugt mich jetzt nicht so wirklich. Aber letztendlich sind diese historischen Fakten auch nicht das Entscheidende. Die können uns helfen, in die richtige Richtung zu suchen. Die können uns helfen, unser Vertrauen in die Bibel zu stärken. Aber letztendlich geht es nicht um Geschichte. Es geht nicht um irgendwas, was vor Hunderten oder vor Tausenden von Jahren geschehen ist. Es geht auch nicht um irgendwelche Gesetze, die wir einhalten müssen und wo wir vielleicht auch jemandem Angst machen müssen, der sich nicht an diese Gesetze hält. Wenn wir ganz zu Anfang zurückblenden oder nachlesen in der Bibel, wo Gott den Menschen gemacht hat, wozu Gott den Menschen gemacht hat und was er über diesen Menschen gesagt hat, dann stellen wir fest, als Gott den Menschen gesagt hat, da ging es ihm um Beziehung. Das heißt, Gott hat den Menschen gemacht, ihm als Gegenüber. Und es wird immer wieder davon gesprochen, wie Gott mit dem Menschen geredet hat. Und das ist das, was Gott eigentlich will. Gott will eine Beziehung zu uns. Und das ist das, was mich so fasziniert. In den Religionen dieser Welt, da geht es eigentlich immer darum, dass wir irgendwas machen müssen, dass wir was leisten müssen, dass wir Gesetze einhalten müssen, dass wir meditieren müssen, dass wir durch Opfer irgendwelche Gottheiten gnädig stimmen müssen. Und im Christentum, deswegen bezeichne ich Christentum eigentlich auch sehr, sehr ungern als Religion, weil es im Christentum gar nicht um sowas geht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas machen, um Gott gnädig zu stimmen, sondern es geht darum, dass Gott zu uns kommt und Beziehung zu uns will. Und das fasziniert mich immer wieder. Und deswegen ist das, um was es eigentlich geht, ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ist eine persönliche Beziehung zu diesem Gott, der mich und dich gemacht hat. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie bekommt man diese Beziehung eigentlich? Also ich weiß das jetzt ja, ich habe sie ja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht fragen sich ja manche, wie komme ich zu so einer Beziehung? Und Simon hat schon erwähnt, wir hatten jetzt gestern eine beeindruckende Hochzeit in Ulm. Es ist, denk mal, ist doch interessant, was man alles machen kann bei einer Hochzeit. Durfte dabei sein, wie er den Antrag gemacht hat. Sehr, sehr beeindruckend. Während eines Konzertes auf der Bühne mit Hunderten von Zuhörern und Zuschauern. Ich meine, damit setzt man die Angebetete ja auch ein bisschen unter Druck. Was soll die da noch sagen? Also wer, Wer bei so einem Antrag Nein sagt, der ist ja wohl gestorben. Na gut, aber wie auch immer. Und da haben wir gedacht, eigentlich ist es ganz einfach, wie man eine Beziehung anfängt. Ich könnte jetzt ja, ich gucke jetzt hier rum und stelle fest, doch, die meisten sind oder waren in einer Beziehung und könnten uns was darüber sagen, wie sie die Beziehung angefangen haben. Also ihr braucht es jetzt nicht zu sagen, aber denkt mal drüber nach, wie eure Beziehung zu eurem Ehepartner oder zu eurem Freund angefangen hat. Und ich denke, das wird bei uns allen irgendwie ähnlich sein. Wir kamen irgendwie miteinander in Kontakt bei irgendeiner Gelegenheit und dann hat einer den verhängnisvollen Fehler gemacht und hat den anderen angesprochen. Oder? So beginnt es. Also, wer eine andere Geschichte hat, der darf nachher gern zu mir kommen, ich würde deine Geschichte gern hören, aber ich fürchte fast, dass es bei uns allen so angefangen hat, dass wir angefangen haben, miteinander zu reden. Weißt, dass es heutzutage Beziehungen gibt, die auch anders beginnen und die dann auch einen Tag später schon wieder vorbei sind, aber das meine ich jetzt auch nicht. Und wenn man dann verliebt ist, dann macht man so seltsame Dinge. Also meine Frau und ich haben das relativ lang, relativ intensiv gemacht. Wir haben uns Briefe geschrieben. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, was Briefe sind. Das ist sowas Ähnliches wie WhatsApp, nur auf Papier. Und so länger und bunter und kreativer und aufregender. Die Laufzeit so einer Antwort, die konnte dann schon mal ein paar Tage betragen und nicht nur ein paar Sekunden. Das war schon, also man hat Beziehungen doch ganz anders, intensiver erlebt, sage ich jetzt mal. Na gut, wie auch immer. Ich habe mich immer gefreut, wenn da so ein Liebesbrief kam. Zugegebenermaßen kann bei so Liebesbriefen natürlich auch mal was schief gehen. Ich weiß noch, den Liebesbrief, in der ich meiner heutigen Frau meine Liebe gestanden habe, das war ganz raffiniert gemacht, das war ein ganzes Buch. Kennt ihr Charlie Brown? Also es war so ein Buch von Charlie Brown und eine Geschichte war drin, die habe ich gedacht, die missbrauche ich jetzt. Es war die erste Geschichte und Charlie Brown sehnt sich danach, sein Pausenbrot mit dem netten rothaarigen Mädchen zu teilen aus seiner Schule. Und dann habe ich dieses rothaarig überklebt mit schwarzhaarig. Und das war relativ offensichtlich. Und dann ging das nicht nur ein paar Tage, dann ging das sehr lang und es kam keine Antwort. Und ich dachte mir, da ist irgendwas schiefgelaufen. Und dann habe ich so gefragt, hast du das Buch schon mal gelesen so? Ja. Und? Ja, nett. Sie hat sich gedacht, was schenkt der mir? Peanuts? Das interessiert mich gar nicht. Ist dir irgendwas aufgefallen? Nee, wieso? Da habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass Frauen nicht nur Zeitungen, sondern auch Bücher gerne mal von hinten nach vorne lesen. Sie war noch nicht bei der ersten Geschichte, ja genau, das war das Problem. Aber nachdem ich dann so nachgefragt habe, hat sie sich gedacht, vielleicht sollte ich mir das Buch mal genauer angucken. Ja, und dann hat es funktioniert. Hat dann noch 2 Jahre gedauert, aber no, das ist eine andere Geschichte. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man Liebesbriefe schon mal irgendwie auch nicht oder falsch verstehen kann. Und so ist auch mit dem Liebesbrief, den Gott uns geschrieben hat. Also ich weiß nicht, wer von uns Gott schon mal einen Liebesbrief geschrieben hat. Das sind ja vermutlich dann eher so die Fortgeschrittenen. Aber so die Leute, die Gott soll zum ersten Mal kennenlernen, die schreiben immer noch nicht gleich einen Liebesbrief, sondern die lesen erstmal, wenn sie klug sind, die Liebesbriefe, die er schreibt. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe, was ich gemacht habe. Ich habe diesen Liebesbrief gelesen. Auch das gab es früher so als Papier. Das waren so einzelne Papierscheiben mit so einem Pappdeckel vorne und hinten. Das nennt man Buch. Genau. Heute hat man die Bibel ja eher in so einem Format. Aber ich habe in diesem Buch gelesen und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Liebesbrief Gottes nicht wirklich verstanden. Aber irgendwie hat es mich doch fasziniert. Und ich möchte abschließen mit einem Bild, wie ich dann letztendlich doch uns empfehlen würde, auf diesen Liebesbrief Gottes zu reagieren. Manche, die überlegen sich, ob das wirklich stimmt. Und na gut, also da gibt's diesen Liebesbrief, klar, und Gott sagt, dass er mich lieb hat, aber wer weiß, ob es Gott wirklich gibt. Wer von uns glaubt an den Strom? Wie? Oh, kommt jetzt. Ihr glaubt doch alle an den Strom, oder? Elektrischer Strom, oder? Glaubt ihr, dass es den gibt? Ja. Hat jemand schon mal Strom gesehen? Wie? Wer hat Strom gesehen? Das wird mich jetzt doch wundern. Ich meine jetzt nicht den Blitz. Und ich meine auch nicht den Lichtbogen. Das ist nicht Strom. Was wir da sehen. Bitte? Schilder. Ah, Schilder ist nicht der Strom. Den Strom kannst du nicht sehen. Und trotzdem glauben wir an den Strom, oder? Und jetzt frage ich euch, warum glauben wir an den Strom? Und ich glaube, die Antwort ist so einfach, dass es jeder von uns versteht. Wir haben irgendwann mal die Erfahrung gemacht, wenn wir einen Stecker in die Steckdose stecken, dann funktioniert das Gerät. Das ist ja das, was ich immer wieder feststelle. War erst kürzlich wieder, ich glaube, ich war selber derjenige, ich habe irgendein Gerät, wollte ich anschalten, vielleicht war es sogar ein Computer oder sowas. Und dann sage ich, es geht irgendwie nicht. Und dann war jemand bei mir und hat gesagt, Wolfgang, vielleicht hilft's, wenn du vorher den Stecker in die Steckdose steckst. Und nachdem wir das gemacht haben, hat's auch funktioniert. Und ich denke, wir kennen das alle. Du steckst den Stecker in die Steckdose und der Strom ist da. Den Strom können wir nicht sehen, aber die Auswirkungen, die kennen wir alle. Es gibt natürlich auch Leute, die möchten den Strom unmittelbarer kennenlernen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da hat mich Gott echt bewahrt. Da war ich bei uns in der Universität im sogenannten Autoklavenbunker. Das ist unter der Uni, tief in der Erde, halt im Keller. Betonwände und da kann man Reaktionen unbeaufsichtigt laufen lassen. Wenn da was explodiert, passiert nicht viel. Und da ist ja nie jemand unten und da gibt es eine sogenannte Todmannschaltung. Ich weiß nicht, wer das kennt. Da musst du dann alle 2 Minuten oder ich weiß nicht, wie das eingestellt war, musst du auf den Knopf drücken. Und jetzt bist du also in dem Kabuff da drin und baust deinen Versuch auf und alle 2 Minuten musst du alles wieder hinlegen, rausgehen, auf den Knopf drücken, weil ansonsten geht der Alarm los. Das ist deswegen da, damit wenn da unten jemand was passiert, Hilfe kommt. Was natürlich zu was führt, dass man die Todmannschaltung, bevor man runtergeht, ausmacht, weil man ja sonst nicht zum Arbeiten kommt. So habe ich es natürlich auch gemacht. Und dann habe ich da hantiert mit dem Gerät und plötzlich haut mich von hinten jemand auf meinen Ellbogen drauf. Und ich drehe mich um und hinter mir ist eine Wand. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich den Strom auch gespürt. Da war wohl irgendein Kontakt nicht ganz so, wie er sein sollte. Und da dachte ich mir, wenn mir da jetzt was passiert wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Aber das ist Strom. Und so ist es mit Gott auch. Wenn du mit Gott in Kontakt kommst, dann spürst du was. Und wenn du den Stecker in die Steckdose steckst, dann passiert was, dann funktioniert was. Und das ist das, was ich uns einfach immer wieder ermutigend sagen möchte. Guck, dass dein Stecker in der Dose ist. Sonst funktionieren deine Geräte nicht wirklich. Und wisst ihr, manchmal passiert es, dass so ein Stecker mal rausrutscht oder dass man einen Wackelkontakt hat. Und es tut dem Gerät nicht wirklich gut. Hat jemand von euch schon mal so ein Kabelschwelbrand gehabt, weil die Verbindung nicht wirklich gut war? Das ist sehr unangenehm. So brennen manche Häuser ab. Und deswegen ist gut, wenn wir einfach erstens mal unseren Stecker in die Dose reinstecken und wenn wir zweitens auch darauf achten, dass er drin bleibt und dass die Verbindung auch gut ist, damit der Strom durch uns fließen kann und damit wir was davon mitbekommen, wer Gott ist und wie Gott ist. Jetzt habe ich uns viel darüber erzählt, wie ich Gott sehe, aber ich möchte uns einfach dazu ermutigen, mach das nicht aus zweiter Hand. Mach deine eigenen Erfahrungen mit Gott und red mit ihm. Gott ist so einer, der ist so ähnlich wie Frauen. Der hat es gern, wenn man redet. Und er redet selber auch ganz gerne. Also vielleicht nicht ganz so viel wie Frauen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, jetzt muss ich, okay. Streichen Sie den letzten Satz aus dem Protokoll. Aber da muss man manchmal vielleicht auch ein bisschen besser hinhören. Ich denke, wenn wir ständig so im Getriebe unseres Alltags drinstecken, dann kann es auch mal sein, dass wir die Stimme Gottes überhören. Aber wenn wir ihm erlauben, zu uns zu reden und wenn wir damit rechnen, ihn zu erleben in unserem Leben, dann bin ich davon überzeugt, dass jeder, der sich darauf einlässt, diese Erfahrung machen wird. Und wir werden nachher von einem von uns jedenfalls noch ganz kurz was dazu hören, der in letzter Zeit gerade so eine Erfahrung gemacht hat, wie Gott einfach eingegriffen hat, wie Gott Gebet erhört hat. Und für diejenigen, die es jetzt noch nicht gewusst haben oder die sich gefragt haben, wie redet man eigentlich mit Gott, wir nennen das Beten. Und das ist was ich persönlich so befreiend empfunden habe, dass ich keine irgendwie hochgestochenen, auswendig gelernten Gebete oder sowas sprechen muss. Wir haben immer wieder Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht, wie man betet. Und dabei ist es so einfach. Wir dürfen Gott einfach das sagen, was auf unserem Herzen ist. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Wir brauchen auch nicht darauf achten, ob das nun fromm ist oder ob wir das richtig sagen. Wir dürfen uns bei Gott sogar mal so richtig aussprechen. Und Gott kann damit umgehen. Gut, jetzt höre ich auf. Genau, ich gebe an Simon weiter und der wird uns erzählen, wie es weitergeht.